Wir definieren den Begriff künstliche Intelligenz eher daran, dass das Ganze doch mehr funktioniert wie das menschliche Gehirn. Wir haben ein riesiges Problem, dass wir gesellschaftlich der technischen und auch der wirtschaftlichen Entwicklung um Jahrzehnte, wenn nicht sogar um Jahrhunderte hinterherhinken.
Ja, und damit sage ich herzlich willkommen bei Hallo Zukunft, dem Interview-Podcast aus Europas größtem Mikroelektronik-Cluster, dem Silicon Saxony. Mein Name ist Julia Nitschner und ich treffe mich in meinem Podcast ab sofort mit ExpertInnen und Menschen, die die Zukunft aktiv gestalten und sie mit jeder Menge Fachwissen und Ideen zu unserer Realität werden lassen. Gemeinsam sprechen wir über klassische Mikroelektronik- und Softwarethemen und das, was euch in eurem Unternehmensalltag beschäftigt, also Themen wie Digitalisierung, Fachkräfte, Nachhaltigkeit, Unternehmertum und vieles mehr. Ziel ist es, dass ihr nach dem Hören des Podcasts mitreden und aktuelle Entwicklungen besser einordnen und bewerten könnt. In der heutigen, übrigens meiner allerersten Folge, werden wir wichtige Grundbegriffe der künstlichen Intelligenz besprechen und erklären, worum es sich beim neuromorphen Computing überhaupt handelt, beziehungsweise wo es Anwendung finden könnte. Wenn ihr dann mehr wissen wollt, wird es auch noch eine zweite Folge zum Thema geben, die noch tiefer in vor allem das neuromorphe Computing einsteigt. Dran zu bleiben lohnt sich also auf jeden Fall, schon allein wegen meines tollen Gastes, und damit komme ich direkt zu diesem Gast. Sein Name ist Professor Dr. Thomas Mikolajczyk. Er ist ein, ja, das kann man auf jeden Fall so sagen, ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der Halbleiterindustrie und Halbleiterforschung und hier besonders im Bereich der Forschung und Entwicklung von Materialien für nanoelektronische Bauelemente aktiv. Seit 2009 ist er Inhaber der Professur für Nanoelektronik an der TU Dresden und wissenschaftlicher Leiter der NAMLAB G GmbH. Ja, was gibt's noch zu ihm zu sagen? Er war lange Jahre Leiter des Cool Silicon Spitzenclusters und des daraus hervorgegangenen Cool Silicon e.V., Leiter unseres Arbeitskreises Forschung und Entwicklung, und bis heute ist er wissenschaftlicher Beirat im Silicon Saxony. Und damit ist er quasi die Idealbesetzung für unseren heutigen Podcast. Herzlich willkommen, lieber Professor Mikolajczyk. Schön, dass Sie da sind und ganz herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben.
Ja, guten Tag und ich freue mich auf das Interview.
Ja, ich mich auch. Jetzt habe ich ja eingangs gesagt, dass es unser Anspruch ist, dass wir komplizierte Technologiethemen einfach erklären. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass sich schon bei der Vorstellung Ihrer Vita einige HörerInnen gefragt haben, was genau Sie eigentlich machen. Deshalb gleich meine Erstfrage. Können Sie vielleicht ganz kurz erläutern, womit Sie sich tagtäglich beschäftigen, und in diesem Zusammenhang auch erklären, was das Hauptbetätigungsfeld der NAMLAB G GmbH ist?
Ja, in Ihren Geräten, die Sie heutzutage verwenden, sind fast überall Chips eingebaut. Diese Chips werden mit einer Halbleitertechnologie hergestellt. Und auf der untersten Ebene sind diese Chips aus Bauelementen zusammengesetzt. Das sind in der Regel Transistoren. Es gibt auch andere Bauelemente, mit denen wir uns heute beschäftigen werden. Und in den letzten Jahren wurde es immer wichtiger, dass man neue Materialien in diese Bauelemente einbringt. Das ist das, womit ich mich beschäftige. Das ist immer sehr, sehr schwer, sich vorzustellen. Ich nenne das immer das Intel Inside-Problem. Viele erinnern sich noch an die Werbekampagne der Firma Intel, weil man schon dem Computer oder dem Handy den Chip nicht ansieht. Und ich bin eigentlich noch mal eine Stufe darunter. Ich beschäftige mich noch nicht mal mit dem gesamten Chip, sondern mit den einzelnen Bauteilen, aus denen der Chip zusammengesetzt ist, die sich heute in Dimensionen auf Nanometerskalen bewegen. Und der Schwerpunkt der Arbeiten ist, Realeffekte so zu nutzen, dass ich bessere Bauelemente machen kann, als das heute möglich ist.
Darauf würde ich später gerne nochmal zurückkommen. Vorher würde ich für ein besseres Verständnis gerne nochmal etwas rauszoomen und die grundlegenden Begrifflichkeiten, mit denen wir uns heute beschäftigen, aufgreifen. Die Idee der künstlichen Intelligenz ist ja schon wesentlich älter, als es der Begriff selbst ist. Schon 1842 schrieb Ada Lovelace, das war eine britische Mathematikerin, das erste Computerprogramm der Welt, das auf dem Wenn-Dann-Prinzip beruhte. 1941, also erst rund 100 Jahre später, folgte dann der erste programmierbare Computer von Konrad Zuse, und den Begriff der künstlichen Intelligenz kennen wir eigentlich erst seit der Dartmouth-Konferenz im Jahr 1956. Schon damals hatte man Angst, dass es noch circa 10 Jahre dauern würde, bis die KI den Menschen übertrumpft. Ich würde jetzt mal ganz salopp sagen, das ist bis jetzt nicht der Fall gewesen. Aber nichtsdestotrotz unterscheidet sich der Begriff der künstlichen Intelligenz heute natürlich extrem stark von dem vor 66 oder sogar 180 Jahren. Meine erste Frage dazu wäre jetzt, was bedeutet KI heute? Was meinen wir, wenn wir heute von künstlicher Intelligenz sprechen?
Zunächst mal ist das Grundproblem, dass man schon den Intelligenzbegriff als solchen unterschiedlich definieren kann. Wenn wir heute von künstlicher Intelligenz sprechen, dann meinen wir in der Regel, dass ich aus Vielzahl von Daten Mustern extrahiere. Das ist was das menschliche Gehirn sehr, sehr gut kann. Im Unterschied dazu kann ich als Mensch mit meinem Gehirn die Wurzel aus 3.578.000 bei Weitem nicht so gut ziehen wie ein Computer. Und das ist jetzt genau die spannende Frage, was bezeichne ich als Intelligenz? Als Rechentechnik aufkam, war natürlich das, was ein Computer gemacht hat, das, was man als Intelligenz angesehen hat. Heute ist das, was der Computer macht, für uns allgegenwärtig und alltäglich. Und wir definieren den Begriff künstliche Intelligenz eher daran, dass das Ganze doch mehr funktioniert wie das menschliche Gehirn. Und das ist auch die am weitesten verbreitete Definition der künstlichen Intelligenz, dass man sozusagen menschliche Intelligenz auf Maschinen simuliert oder nachbildet.
Die künstliche Intelligenz unterscheidet sich also vom klassischen Computing. Vielleicht können wir da noch mal genauer drauf eingehen. Wo ist denn der Unterschied genau? Also wie funktioniert klassisches Computing und wie funktioniert im Unterschied dazu künstliche Intelligenz?
Also zunächst mal muss man sagen, das, wodurch sie sich von dem klassischen Computing unterscheidet, ist die Tatsache, dass ich bei der künstlichen Intelligenz nicht explizit ein Programm schreibe, das mit zum Beispiel, wie Sie es vorhin genannt hatten, Wenn-Dann-Befehlen jede Entscheidung einzeln durchgeht und dann am Ende zu einem eindeutigen Ergebnis kommt, sondern ich habe zunächst mal ein System, das an Beispielen lernen kann. Das ist eine weit verbreitete Methode. Ich bringe dem System Beispiele dar, eine häufige Sache, die man in der Literatur findet. Ich zeige dem System ein Bild von einer Katze, von einem Hund und von einem Pferd. Und irgendwann, wenn es genug davon gesehen hat, dann kann es automatisch erkennen, wenn ich ihm ein unbekanntes Bild vorlege, ist das jetzt eine Katze, ein Pferd oder ein Hund. Wenn ich dazu ein Programm schreiben würde, würde das auch funktionieren. Dann müsste ich mir aber aus den Bildern erstmal viele Merkmale extrahieren, an denen dann das Programm erkennt, was das ist. Und ich muss explizit dem Computer beibringen, wie es so ein Bild zu analysieren hat. Also der wesentliche Unterschied ist, dass ich nicht explizit ein Programm schreibe, sondern dass das System in irgendeiner Form selbst lernt.
Das ist ja das wahrscheinlich, was man im Allgemeinen unter maschinellem Lernen versteht, richtig?
Richtig. Maschinelles Lernen würde ich ganz einfach umschreiben mit der Realisierung der künstlichen Intelligenz. Ja, da gibt es jetzt, kann man natürlich auch wieder drüber streiten, wie genau definiere ich künstliche Intelligenz, aber im Allgemeinen sind das die Realisierungen von dem. Auf irgendeiner Maschine, meistens einem Computer, aber in der Zukunft sind das vielleicht auch andere Maschinen.
Wenn man dann jetzt maschinelles Lernen als eine Realisierung der künstlichen Intelligenz definiert, kann man dann aber trotzdem sagen, dass es sich von echter Intelligenz noch deutlich unterscheidet. Also Sie haben ja gesagt, dass es bei dem Begriff künstlicher Intelligenz mittlerweile um die Anlehnung an das menschliche Gehirn dreht. Das braucht ja aber nicht eine Fülle von Katzen- und Hundebildern, um zu erkennen, worum es sich jetzt genau handelt. Also wenn ich da zum Beispiel an meine Kinder denke, die haben einmal eine Katze gestreichelt und wussten dann sofort, wo der Unterschied zum Hund ist zum Beispiel. Die Adaptierfähigkeit und das selbstständige Anlernen gehen ja dann weit über das hinaus, was mit maschinellem Lernen erreicht werden kann, oder?
Richtig. Also man unterscheidet grundsätzlich zwischen so einem engeren Begriff der künstlichen Intelligenz und einer generellen künstlichen Intelligenz. Was wir heute in der Anwendung sehen und womit wir uns hauptsächlich beschäftigen, ist eigentlich so eine engere künstliche Intelligenz. Die nutze ich, um ganz spezifische Aufgaben zu erfüllen. Ein Beispiel könnte sein, das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich unterscheiden kann zwischen einer Katze, einem Hund und einem Pferd. Das wäre ein ganz einfaches Beispiel. Beim autonomen Fahren muss natürlich das System die Situation erkennen können und muss erkennen können, sind dort andere Verkehrsteilnehmer und muss darauf Rückschlüsse ziehen können. Das ist dann schon wesentlich umfassender, aber immer noch eine spezifische Aufgabe. Wenn ich von einem breiteren Begriff der künstlichen Intelligenz ausgehe, dann hat das schon eher was in der Art, wie wir Menschen damit umgehen, weil wir können natürlich auch Situationen lernen, auf die wir von vornherein jetzt nicht notwendigerweise vorbereitet waren. Und das ist aber noch was, was heute noch ein ganzes Stück in der Zukunft liegen dürfte. Ich würde sagen, so 1-2 Jahrzehnte in der Zukunft, dass wir uns wirklich mit solchen Sachen intensiver beschäftigen. Heute nutzen wir diese Techniken, um einfach dieser immensen Menge an Daten, die wir ständig generieren, Herr zu werden.
Wenn man sich jetzt mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, dann stößt man neben dem maschinellen Lernen auch ganz schnell auf die Begriffe Deep Learning und Brain-Inspired Computing. Können Sie diese beiden Begriffe im Verhältnis zum maschinellen Lernen nochmal ganz kurz einordnen, bitte?
Der umfassendste ist die künstliche Intelligenz, dann kommt das maschinelle Lernen. Das maschinelle Lernen sagt noch nicht darüber aus, wie ich das konkret tue. Da gibt es verschiedenste Strategien. Eine davon, und die ist derzeit extrem wichtig und wird auch in der Zukunft weiter sehr wichtig sein, ist das sogenannte Brain-Inspired Computing. Auf Deutsch würde man sagen, gehirninspiriertes Rechnen. Und das funktioniert so, dass ich neuronale Netze aufbaue, die in ihrer Struktur dem nachgebildet sind, was man heute so denkt, wie das Gehirn funktioniert. Und da gibt es wiederum zwei Ausführungsformen. Es gibt eine ganz einfache Ausführungsform, die ich in der Regel dann als künstliche neuronale Netze bezeichne. Da hat man nur eine ganze Reihe an Ebenen mit Knoten, die miteinander interagieren. Und der Austausch findet über zwei wesentliche Funktionen statt. Einerseits gibt es eine Gewichtung von dem, was von einem Knoten zum anderen angeht. Und jeder Knoten summiert seine Eingangssignale auf und bewertet die dann mit einer bestimmten Funktion, die darüber entscheidet, was zur nächsten Ebene weiterläuft. Die andere Variante von denen geht noch ein Stück weiter. Die bezeichne ich im engeren Sinne als Neuromorphic Computing, die versucht tatsächlich, das, was wir an den Elementen, die in dem Gehirn sind, verstehen, nachzubilden. Im Wesentlichen sind das Neuronen und Synapsen. Da gibt es noch ein paar andere, aber der Einfachheit halber würde ich mich gerne für heute auf die zwei Elemente fokussieren. Neuronen tun unter bestimmten Bedingungen einen Puls erzeugen. Diese Pulse, die laufen über Leitungen zusammen in sogenannte Synapsen rein. Diese Synapsen bilden eine stärkere oder eine schwächere Verbindung, je nachdem, wie die Pulse dort ankommen. Ja? Und die Grundstruktur ist aber ähnlich. Ich habe Eingangsknoten, ich habe Ausgangsknoten, ich habe dazwischen viele, viele Knoten. In dem künstlich neuronalen Netz sind diese Knoten einfach nur die Aufsummation und diese Gewichtungsfunktion. In dem Spiking Neural Network, also das mit Impulsen arbeitet, diese Knoten normalerweise die Neuronen. Und die Frage, was ist jetzt Deep Learning? Deep Learning ist ganz einfach, dass es in so einem Netzwerk ganz viele Lagen an diesen Knoten dazwischen gibt. Also man spricht bei der Anzahl an Ebenen, die so ein Netzwerk hat, von der Tiefe des Netzwerks. Und ein tiefes Netzwerk hat einfach ganz viele innen drin verborgene Ebenen. Und das kann sowohl ein künstlich neuronales Netz oder auch so ein Spiking Neural Network, also so ein pulsendes neuronales Netzwerk sein. Insofern ist so Deep Learning jetzt, wenn man jetzt schon neuronale Netze betrachtet, sagt es nur aus, dass die eine gewisse Komplexität haben. Und die kann heutzutage schon ganz gewaltig sein, dass man da hunderte oder gar tausende Lagen dazwischen hat.
Jetzt haben Sie noch einen weiteren Begriff angesprochen, der mir vorher nicht geläufig war, also zumindest nicht aus dem Computing, sondern eher aus dem Biologieunterricht früher. Und zwar ist es der der Spikes. Wie unterscheiden sich denn diese Spike-Signale von klassischen Signalen? Habe ich das richtig verstanden, dass das eigentlich analoge Signale sind oder können die auch digital sein?
Ich würde da gern ein Stück weiter vorne anfangen. Zunächst mal kann man alles das, was ich beschrieben habe, immer auf einem klassischen Computer realisieren, weil so ein Computer ist ja eigentlich eine geniale Erfindung. Ich kann mit dem sehr, sehr viel machen. Ich kann also auch so ein Netzwerk drauf realisieren. Die Frage ist, ist es effizient? So. Und jetzt nach der Frage, passiert es da drin digital oder passiert es da drin analog? Beides ist möglich. Grundsätzlich, wenn ich das natürlich auf einem Digitalrechner implementiere, wird da innen drin auch alles digital ablaufen. Wir kommen aber später nochmal dazu, dass es heutzutage ein wichtiger Zweig ist, dass man sich überlegt, die Mathematik, die in so einem vor allem künstlich neuronalen Netz, aber teilweise auch in den Spiking Neural Networks drin vorhanden ist, dass man die auf die analoge Ebene zurückführt und da sehr elegant lösen kann. Wenn ich jetzt die künstlich neuronalen Netze anschaue, dann ist es weiterhin so, ich gebe da Eingangssignale rein. Also zum Beispiel ein Bild von einem Pferd, ne, das dann wie auf einem Bildschirm auch in einzelne Pixel unterteilt ist. Diese Pixel sind jeweils so ein Eingangsknoten. Da lege ich dieses Bild drauf. Das läuft durchs neuronale Netz durch. Und am Ende gibt es drei Ausgangsknoten. Bei einem steht Pferd, an einem steht Hund, beim letzten steht Katze. Und dann würde das Signal an dem, wo Pferd steht, wenn ich ein Bild von dem Pferd reinbringe, angezeigt werden. Bei den Spiking Neural Networks ist es so, dass wir die Information jetzt in Pulse kodieren. Ja, das heißt, ich muss mir jetzt überlegen, wie setze ich dieses Bild in eine Folge von Pulsen um? Diese Pulse gebe ich in das Netzwerk rein. Hinten kommt auch wieder eine Folge an Pulsen raus, die dann wieder übersetzt werden muss, damit ich weiß, was hat das Netzwerk eigentlich gemacht. Und das bedeutet natürlich, am Eingang und am Ausgang gehe ich natürlich wieder in die Welt meines klassischen Computings zurück.
Bei diesen analogen Signalen würde ich gerne noch mal kurz bleiben, denn ich finde das irgendwie spannend. Man sagt ja immer, dass der Fortschritt im Allgemeinen in der Digitalisierung liegt. Und ich persönlich würde das jetzt zum Beispiel auch mit digitalen Signalen verbinden. Jetzt sagen Sie, es wird intensiv im Bereich analoger Signale geforscht und das ist durchaus ein Weg. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz sagen, wo da jeweils der Vorteil liegt, also wo digitale Signale ihren Vorteil haben, beziehungsweise aber auch, wo das Spannende an diesem analogen Weg ist.
So, vielleicht erstmal ein paar Worte dazu, wo verwendet man das oder wo läuft da intensiv Forschung drauf, in der analogen Welt zu arbeiten. Wenn ich so ein künstlich neuronales Netz betrachte, von dem ich vorhin gesprochen habe, wo ich Eingangsknoten habe, Ausgangsknoten, dazwischen verborgene Knoten, die alle über Gewichte miteinander verbunden sind, dann muss ich ja, wenn ich wieder auf mein Beispiel zurückkomme, wenn ich dem jetzt beibringe, was ist ein Pferd, was ist ein Hund, was ist eine Katze, dann muss ich ja diese Gewichte bestimmen. Erst wenn diese Gewichte bestimmt sind, kann das Netzwerk ausrechnen, was es da gesehen hat. Und wie funktioniert das? Ich zeige ihm zum Beispiel ein Pferd und dann muss er vergleichen das Ergebnis, das rauskommen würde, mit dem, was eigentlich rauskommen sollte. Und um diese Funktion auszuführen, muss ich sehr, sehr viele Vektor-Matrix-Multiplikationen ausführen. Denn ich habe ja da sehr, sehr viele Elemente und jedes einzelne kann ich als ein Vektor bzw. eine Matrix interpretieren und die muss ich miteinander multiplizieren. Das heißt, ich muss ganz viele Werte miteinander multiplizieren und dann aufsummieren. Und das geht ganz elegant und das hat jeder in der Schule schon mal gehört mit dem Ohmschen Gesetz und mit dem Kirchhoffschen Gesetz. Weil mit dem Ohmschen Gesetz kann ich im Prinzip eine Multiplikation ausführen von der Spannung mit dem Leitwert und kriege dann den Strom. Und über das Kirchhoffsche Gesetz, wenn ich viele Leitungen in den Knoten reinführe, summiere ich diese auf. Ja? Das ist ganz elegant und dann brauche ich nicht den ganzen Overhead, den ich normalerweise in der digitalen Welt habe, um solche Berechnungen zu machen. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, jede analoge Berechnung ist natürlich mit einem Fehler behaftet, der nicht automatisch verschwindet, wie in der digitalen Welt, wo ich zu einem gewissen Grad solche Fehler tolerieren kann. Das heißt, ich kriege zunächst mal theoretisch eine viel höhere Dichte an Informationen. Was ich damit aber anfangen kann, hängt letztlich davon ab, wie präzise diese Berechnungen ausgeführt werden kann und wie präzise die Signale sind. Und das ist was, was heutzutage auch noch Gegenstand von Forschung, aber auch von Debatten ist. Was wird am Ende für welche Anwendungen das Bessere sein? Bleibt man in der digitalen Welt, geht man in die analoge Welt? Da gibt es Verfechter von der einen und von der anderen Schule und Forschung läuft auch auf beiden Gebieten.
Bevor wir jetzt thematisch weitergehen, eine letzte Frage zu den Begrifflichkeiten, denn wir haben ja jetzt schon mit einer Menge Fachbegriffen jongliert. Wir haben also über maschinelles Lernen gesprochen, über Deep Learning, über enge und generelle künstliche Intelligenz, neuronale Netze, neuromorphe Strukturen. Sie haben selber einmal in einem Interview gesagt, dass wir im Technologiebereich eigentlich mehr Durchhaltevermögen brauchen und nicht immer neue Buzzwörter besetzen sollten. Welche Begriffe aus dem ersten Teil unseres Gespräches sollten wir uns aber auf jeden Fall merken, weil sie einfach ganz grundsätzlich von inhaltlicher Bedeutung sind?
Ja, ich denke, das maschinelle Lernen als sich ist ja heute was Etabliertes. Das wird sich weiter ausbreiten, das wird seinen Raum kriegen. Dann der zweite Begriff wäre dieses Brain-Inspired Computing, also das gehirninspirierte Computing und darunter wieder die verschiedenen Spielformen der künstlich neuronalen Netze und der Spiking Neural Networks und von denen für die Spiking Neural Networks jetzt die einzelnen Elemente wie Neuronen oder Synapsen. Das sind zentrale Begriffe, die ich heute sehe, die uns auch über viele, viele Jahre noch beschäftigen werden. Und manches davon wird sicherlich sich als Sackgasse erweisen. Es wird Ansätze geben, die verwerfen wir wieder. Das war schon immer so und das wird auch in dem Feld so sein. Aber grundsätzlich kann man sagen, das Thema Brain-Inspired Computing, weil das ist das, was mir persönlich am nächsten liegt, da wir ja die Bauelemente machen, mit denen man solche neuronalen Netze dann letztlich realisiert. Das ist sicherlich kein Buzzword oder Hype-Thema, das uns jetzt in 5 Jahren nicht mehr beschäftigen wird. Da bin ich mir sehr, sehr sicher an der Stelle, sondern das wird uns lange Zeit beschäftigen. Es wird aber auch nicht so sein, dass man alle Probleme damit lösen kann, weil ich habe das vorhin schon mal gesagt, die Wurzel aus 3.576.000, die kann immer noch mein Taschenrechner auf meinem iPhone viel schneller lösen, als ich mit meinem Gehirn lösen kann. Und da helfen mir dann auch solche Ansätze nicht weiter, sondern das werde ich weiter mit einem klassischen Digitalrechner machen. Und ich werde den ergänzen durch Komponenten, die eben so ein gehirninspiriertes Rechnen möglich machen.
Jetzt haben Sie vorhin schon sehr deutlich gesagt, dass das Nachbilden von Neuronen und Synapsen, also das neuromorphe Computing, noch ein Forschungsthema ist. In der zweiten Folge zu diesem Thema werden wir uns mit Ihrer Forschungsarbeit noch sehr viel intensiver beschäftigen. Um das Ganze aber etwas greifbarer zu machen, würde ich heute gern schon einmal darüber sprechen, warum sich die Forschung mit der Nachbildung von Neuronen überhaupt beschäftigt. Was erhofft man sich davon? Beziehungsweise anders gefragt, in welchen Anwendungen werden wir die Systeme der künstlichen Intelligenz, die auf dem neuromorphen Computing basieren, denn zukünftig sehen?
Ich selber bin ja Halbleitertechnologe und noch spezieller Bauelemente-Ingenieur. Und die Halbleitertechnologie, die hat eine ganz interessante Eigenschaft, denn es ist die gleiche Technologie, die in Chips drin steckt, für die Medizintechnik, für die Automobiltechnik, für die Computertechnik, für die Kommunikation. Das heißt, das, was ich auf meiner Ebene mache, das unterscheidet sich nicht dadurch, in welche Anwendung es reingeht. Das passiert erst auf den übergeordneten Ebenen, wenn dann ein Chip entworfen wird, wenn daraus ein System entworfen wird und wenn darauf vielleicht noch eine Software gesetzt wird. Und das Gleiche wird auch aus meiner Sicht für die Systeme der künstlichen Intelligenz, wenn sie dann vor allem auch Hardware realisiert sein werden, gelten. Das heißt, wir werden diese in allen möglichen Anwendungsfeldern sehen. Was wir aus der Vergangenheit wissen, ist ein ganz großer Treiber für diese Entwicklung, für die ganze Entwicklung in meinem Gebiet, war immer die Kommunikationstechnik. Und auch da würde ich denken, dass das, was jetzt so im Internet passiert, was so in der Kommunikation zwischen Geräten, zwischen Maschinen passiert, dass das zunächst mal ein ganz großes Anwendungsfeld sein könnte, aber es wird sich dann in beliebige Bereiche ausdehnen können. Und das kann man, glaube ich, heute noch gar nicht überblicken.
Dann würde ich trotzdem gerne noch mal anders fragen. Wo liegt denn der spezifische Vorteil von neuromorphen Strukturen?
Wenn Sie heute so ein Netzwerk sich anschauen, dann ist der Aufwand, das zu trainieren, extrem hoch. Das läuft zum Teil auf Supercomputern. Wenn wir so ein Netzwerk wirklich mit spezifischen Bauelementen realisieren wollen, dann haben wir eher im Blick, dass wir das Ganze mobil zur Verfügung stellen und mobil in zum Beispiel ein mobiles Gerät zur Anwendung bringen. Man spricht da auch vom Edge Computing. Und das ist genau das, wo dieses Anwendungsfeld dann auch nochmal massiv erweitert wird, weil jetzt hat man diese künstliche Intelligenz nicht nur irgendwo in der Cloud laufen, sondern hat die massiv auch vor Ort, zum Beispiel in irgendeinem Sensorsystem, zum Beispiel in irgendeinem mobilen System. Und das wird definitiv die Anwendungen weiter erhöhen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob dann das erste Medizintechnik sein wird oder ob das erste autonomes Fahren sein wird oder ob das erste eventuell, es ist ja immer noch das dominierende Thema, mit dem wir heute es immer noch zu tun haben und was der Treiber für die ganze Mikroelektronik nach wie vor ist, ist das Thema Kommunikation, sodass da auch eine ganze Menge passieren wird.
In der Praxis würden dann diese neuromorphen Systeme bestehende Computersysteme ergänzen oder könnten sie zum Beispiel auch aktuelle KI-Systeme, also Machine Learning-Algorithmen ersetzen?
Also ich denke, die Machine Learning-Algorithmen, die kann es unter Umständen schon ersetzen, aber im Gesamtsystem wird immer noch auch eine konventionelle Komponente dabei sein. Also was heute ein ganz großer Trend ist, ist, dass man versucht, sogenannte Hardware-Beschleuniger für künstlich neuronale Netze zu bauen. Und das ist ja dann auch ein Subsystem, das in dem Gesamtsystem drin ist, das aber nicht alles das machen kann, was ein heutiger Computer kann. Die Aufgaben, die der Computer gut kann, die werden weiterhin auf dem klassischen Computer laufen und für die Aufgaben, wo dann ein neuronales Netz interessant ist, wird dann dieser Zusatzchip eingesetzt.
Von welchen Aufgaben sprechen Sie da genau?
Alle die, wo halt künstliche Intelligenz besser ist als das klassische Rechnen. Und das sind alle die, wo es damit zu tun hat, dass ich Muster erkenne in komplexen Daten. Ich hatte ja mehrfach dieses Thema erwähnt als ein ganz einfaches Beispiel. Hund, Katze, Pferd erkennen. Das kann natürlich viel, viel komplexer werden, wenn ich mir anschaue, das System muss die Umgebung irgendwie aufnehmen und muss aus der Umgebung bestimmte Rückschlüsse ziehen. Das werden Aufgaben sein, für die solche KI-Beschleuniger eingesetzt werden, während einfach nur eine Berechnung ausführen, die kann unter Umständen der klassische Computer nach wie vor besser.
Wir haben ja jetzt vorhin den großen Aufwand angesprochen, der beim Trainieren von KI-Algorithmen notwendig ist. Wir hatten kurz das Stichwort Supercomputer. Das Training ist ja grundsätzlich essentieller Bestandteil für das Funktionieren der KI. Und da wir heute vor allem auch die Grundbegriffe im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz besprechen wollen, würde ich hier gerne nochmal einsteigen. Welche Formen des Trainings gibt es aktuell und wodurch zeichnen diese sich aus?
Also das, was heutzutage Stand der Technik ist für diese künstlich-neuronalen Netze, ist das Supervised Learning. Das hatte ich vorhin schon mal erklärt. Sie zeigen dem System ein Pferd, einen Hund und eine Katze und zeigen dem ganz viele solche Bilder. Und irgendwann kann es, wenn sie ihm die Bilder zeigen von Hunden oder Katzen, die es noch nie gesehen hat, kann es trotzdem sagen, das ist ein Hund oder eine Katze. Es gibt dann noch das sogenannte Unsupervised Learning. Das ist eigentlich eher das, wie wir Menschen lernen. Das heißt, man lernt einfach aus dem, was man tut. Ja? Also das System ist in seiner Umgebung und aus den Eindrücken, die es kriegt, lernt es. Das ist schon wesentlich komplexer. Und dann gibt's noch das sogenannte Reinforcement Learning. Das ist auch was wir in der Welt von uns selber erfahren. Zum Beispiel, wenn ich Strafe oder Belohnung nehme. Ja, wenn ich meinen Hund trainieren will, dann kriegt er ein Leckerli. Und das würde ich quasi dem System, würde ich irgendwas geben, was es quasi als Belohnung sieht, also irgendein Parameter, der ihm hilft zu erkennen, oh ja, das hast du jetzt richtig gemacht, oder als Bestrafung, oh nein, das hast du jetzt schlecht gemacht, das solltest du besser vergessen. Ja? Aber das, was heute hauptsächlich eingesetzt wird, ist das Supervised Learning und das führt eben dazu, dass man dann für das Trainieren von dem Netzwerk immense Datenmengen braucht und das Ganze auch immens Energie frisst. Darum versucht man da natürlich auch weiterzukommen und auch sowas wie Unsupervised Learning besser zu verstehen und auch in der Anwendung besser zugänglich zu machen.
Bei diesem Thema Unsupervised Learning geht es ja dann schon so ein bisschen in die Richtung, die ich vorhin im Kontext von den Anfängen der künstlichen Intelligenz angesprochen hatte und den Ängsten, die damit einhergingen, also quasi eine sich selbst trainierende KI, die irgendwann übermächtig und dem Menschen überlegen ist. Wie realistisch ist so eine grundsätzliche Angst?
Also ich sag mal, in den nächsten Jahren sehe ich diese Angst nicht begründet. Das, was derzeit passiert, ist natürlich so, dass wir uns immer vergegenwärtigen müssen, wenn wir diesen Ansatz gehen, wo wir nicht explizit programmieren, dann ist es unter Umständen so, dass wir nicht genau voraussagen können, wie wird ein System auf eine bestimmte unbekannte Situation reagieren. Das kennen wir auch als Mensch, ja, wir sehen auch mal ein Bild und interpretieren das falsch und genau so kann das mit so einem System auch gehen und da muss man sich jetzt einfach überlegen, wie kann ich das ist auch ein Forschungszweig, der heutzutage wichtig ist, wie kann ich verstehen, was das eigentlich macht, dieses System, aber andererseits muss man aus meiner Sicht Sicherheitsmechanismen einbauen, die verhindern, dass ein Fehler, den so ein System begeht, zu irgendeiner dramatischen Folge führt. Und es gibt natürlich auch ganz viele Anwendungen, wo das jetzt vielleicht auch nicht so wichtig ist, wenn sich das System mal irren sollte. Ja, nehmen wir mal an, Sie suchen ein Bild im Internet und es zeigt Ihnen 3 falsche von 1000 Bildern, die jetzt nicht dazu passen. Das ist Ihnen ja eigentlich egal, weil Ihnen ist es ja viel wichtiger, dass Sie die 1000 richtigen gekriegt haben und dass Sie die schnell und zuverlässig gekriegt haben. Insofern, glaube ich, muss man das ein bisschen differenziert sehen und muss am Ende natürlich gucken, wo sind kritische Anwendungen. Bei diesen kritischen Anwendungen muss man Sicherheitsmechanismen mit einbauen.
Also das waren jetzt ein bisschen die Sicherheitsaspekte beim Unsupervised Learning. Man hat natürlich auch beim Supervised Learning bestimmte Risiken. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die Potenzierung menschlichen Fehlverhaltens oder auch zum Beispiel durch das Training weitergegebene Vorurteile, sodass quasi über eine KI dann in der Zukunft auch Ausgrenzung und Ungleichheit zum Beispiel verstärkt werden. Wie groß sehen Sie diese Problematik? Gibt es da, sag ich mal, ebenfalls Methoden, um solche Gefahren auszuschließen?
Ich sag mal, das ist ja jetzt eher eine philosophische Frage, aber wir reden ja hier von Intelligenz, ja. Und der Punkt ist, ich glaube, wir müssen dieses Thema erstmal gesellschaftlich in den Griff kriegen. Das können die technischen Systeme nicht für uns lösen. Wir haben ein riesiges Problem, dass wir gesellschaftlich der technischen und auch der wirtschaftlichen Entwicklung um Jahrzehnte, wenn nicht sogar um Jahrhunderte hinterherhinken. Und das ist was jetzt nicht mein Fachgebiet ist, aber was mich als Mensch und als Bürger auch besorgt. Ja? Und das werden wir aber nicht allein auf der technischen Ebene lösen, sondern das muss man viel, viel breiter sehen. Und da müssen wir uns Gedanken machen, wie wollen wir als Gesellschaft leben und wie bringen wir bestimmte Wertvorstellungen in die Gesellschaft rein. Und im Moment geht es ja eher umgekehrt, dass an vielen Stellen die gesellschaftliche Diskurs sich zurückentwickelt und Konzepte von vor über 100 Jahren wie Nationalismus wieder ausgegraben werden, die eigentlich schon längst auf den Scheiterhaufen der Geschichte gehören. Aber wie gesagt, es ist kein technisches Problem, sondern das ist ein gesellschaftliches Problem. Und das, was wir hier tun mit der künstlichen Intelligenz, ist ja nur die Denkprozesse nachzuempfinden. Wenn wir das gesellschaftlich gelöst haben, dann können wir das in den technischen Systemen auch abbilden.
Ja, da spielt dann natürlich die Geschwindigkeit des technologischen Fortschritts, der für die Menschen heute ja eh kaum begreifbar ist, eine riesige Rolle. Weil da passiert ja einfach extrem viel in kurzer Zeit in vielen Bereichen. Und da spricht ja auch einiges dafür, dass der technologische Fortschritt exponentiell voranschreitet, was für den Menschen, der lineares Wachstum viel eher begreifen kann, natürlich sowieso ein ganz grundsätzliches Problem ist. Ne? Wenn Sie jetzt sagen, dass wir nicht nur Jahrzehnte, sondern eher Jahrhunderte hinterherhinken, verstärkt sich dieses Problem ja einfach noch weiter.
Ganz, ganz richtig. Und das macht mir auch als Mensch Sorgen, weil ich glaube, das, was wir an Technik entwickeln, das kann man ja immer für das eine oder für das andere einsetzen. Ja? Und auch schon als Student habe ich mir viel Gedanken gemacht. Wie gehst du damit um? Und wie kannst du das rechtfertigen, was du da eigentlich tust, wenn du siehst, wie viel Schaden damit gemacht wird? Ja, ich will auf keinen Fall, dass mit dem, was ich da tue, Waffen gebaut werden, aber ich kann es nicht verhindern. Und im Moment scheint es ja wieder total Mode zu sein, zu sagen, oh, wir müssen immer mehr Waffen bauen. Das kann ich letztlich nicht verhindern. Und das ist aber genau das, was ich sage, das können wir als Techniker nur in unsere Eigenschaften als Menschen beeinflussen, indem wir da in den gesellschaftlichen Diskurs eingreifen. Und das können wir nicht auf der technischen Ebene alleine lösen, sondern das muss auf der gesellschaftlichen Ebene gelöst werden. Und dann fließt das ganz automatisch in das, was wir da tun, mit ein.
Absolut. Die große Relevanz dieser Themen sehen wir auch im Austausch mit den Mitgliedsunternehmen, beispielsweise in den Arbeitskreisen. Das ist übrigens auch ein Thema, was ich sehr, sehr gern vertiefen würde. Wenn also einer von euch Experte auf diesem Gebiet ist, ist er sehr herzlich eingeladen, mein Gast zu sein. Meldet euch bei mir. Auf jeden Fall ist das ein spannendes Thema für eine weitere Folge Hallo Zukunft. Denn problematisch ist ja auch, dass die technologische Entwicklung global gesehen eher einheitlich verläuft als der gesellschaftliche Diskurs dazu. Also ich denke hier an Themen wie Datensicherheit, Menschenrechte und so weiter. Das macht es natürlich nicht leichter.
Ganz richtig. Also das ist wirklich eine Thematik, auf die wir, denke ich, auch als Menschen Antwort entwickeln müssen. Also da nehme ich mich selber auch nicht aus. Ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Aber die Verantwortung auf die technischen Systeme abzuschieben, das wird nicht funktionieren. Da bin ich auch davon überzeugt.
Das ist aber eine wunderbare Überleitung zu unserem kleinen Spiel. Ich habe nämlich ein kleines Spiel vorbereitet. Und zwar haben wir da Begriffspaare. Das passt jetzt wunderbar, weil Sie ja gerade gesagt haben, jede technologische Entwicklung hat quasi zwei Seiten. Man kann das eine oder man kann das andere damit machen. Und bei dem Spiel geht es genau darum. Ich gebe Begriffspaare vor und Sie entscheiden sich möglichst spontan für den einen oder anderen Begriff. Ich lese einfach vor und Sie antworten. Gut. Bereit? Okay, dann fangen wir an. Zeitreise oder Zeitgeist?
Zeitgeist.
Zukunft oder Gegenwart?
Gegenwart.
Innovation oder Optimierung?
Innovation.
Evolution oder Revolution?
Evolution.
Automation oder Ausbildung?
Ausbildung.
Vorsprung oder Nachhaltigkeit?
Nachhaltigkeit.
Analog oder digital?
Beides.
Ist in Ordnung. Ausnahme. Sehen oder glauben?
Auch beides.
Okay, das ist das letzte Mal, dass das geht. Hätte ich vielleicht vorher sagen sollen in den Regeln. Ziel oder Weg?
Weg.
Wissen oder Vision?
Vision.
Risiko oder Absicherung?
Risiko.
KI oder Arzt?
Arzt.
Global oder regional?
Global.
Deutsch oder europäisch?
Europäisch.
Hochdeutsch oder sächsisch?
Bayerisch, fränkisch.
Hype-Cycle oder Zahn der Zeit?
Hype-Cycle.
KI neu oder alt?
KI neu.
KI Hype oder Zukunft?
Zukunft.
Prima, das war's schon. Ganz herzlichen Dank dafür. Lieber Professor Mikolajczyk, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses erste Gespräch und freue mich schon riesig auf Teil 2. Wir werden dann darüber sprechen, wo die Schwierigkeit liegt, Neuronen künstlich nachzubauen, warum man dafür Halbleiterbauelemente und keine weiche Materie nutzt und was Neuromorphous Computing für die Chips der Zukunft bedeutet.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Hat viel Spaß gemacht und jederzeit wieder gerne.
Fassen wir noch einmal zusammen. Das, was wir heute als künstliche Intelligenz bezeichnen und was in der Anwendung die größte Relevanz hat, ist maschinelles Lernen. Der Vorteil liegt hierbei auf der Möglichkeit, riesige Datenmengen zu verarbeiten. Bei der KI gibt es mehrere Varianten. Die enge oder schwache KI erlernt und erledigt meist nur eine Aufgabe, ist innerhalb ihres Spezialgebiets dem Menschen allerdings häufig überlegen. Alle aktuellen KI-Systeme sind schwache KIs. Eine starke oder generelle künstliche Intelligenz ist eine KI mit menschenähnlicher Intelligenz, die ihren Verstand auf viele unterschiedliche Aufgaben anwenden kann. Sie existiert allerdings noch nicht. Zukünftige KIs sind vom menschlichen Gehirn inspiriert und werden als Brain-Inspired Computing bezeichnet. Zu diesem Bereich zählen künstliche neuronale Netze und sogenannte Spiking Neural Networks, die mit Elementen wie Neuronen und Synapsen funktionieren und im engeren Sinne das Neuromorphic Computing bezeichnen. Die Informationsweitergabe erfolgt durch Impulse, die, und hier wird gerade intensiv geforscht, digital oder analog sein können und die zukünftig klassische Computersysteme ergänzen werden, um sie zum Beispiel schneller, effizienter oder auch mobil zugänglich zu machen. Ja, und das war sie, die allererste Folge Hallo Zukunft. Ich bin super gespannt, wie sie euch gefallen hat und vor allem, welche Themen ihr euch für die nächsten Podcast-Folgen wünscht. Schreibt mir das auf jeden Fall. Alle Kontaktinfos findet ihr in den Shownotes, genauso wie interessante und vertiefende Links zu unseren heutigen Themen. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, mehr zu den beiden Themen zu erfahren und euch mit anderen zu vernetzen, dann kommt doch zum diesjährigen Silicon Saxony Day am 28. Juni, denn dort gibt es nicht nur eine eigene Technologieinsel zum Thema künstliche Intelligenz, sondern auch spannende Keynotes, Panels, Pitches und Demonstratoren zu KI und zum neuromorphen Computing. Ich bin auf jeden Fall da, vielleicht sehen wir uns ja. Außerdem haben wir einen eigenen Arbeitskreis zum Thema künstliche Intelligenz. Auch da könnt ihr sehr gern mitmachen. Wenn ihr Mitglied seid, sind unsere Arbeitskreise für euch sowieso kostenfrei. Ansonsten können Nichtmitglieder auch zweimal kostenfrei in die Arbeitskreise reinschnuppern. Wenn ihr sonst etwas zum Thema wissen wollt, meldet euch und ich habe es vorhin schon gesagt, sehr gern auch, wenn ihr mit eurem Fachthema selbst mal Gast bei mir sein wollt. Zu guter Letzt würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und ihn euren Kollegen, Geschäftspartnern oder Freunden weiterempfehlt. In der nächsten Folge geht es übrigens um das Thema internationale Fachkräfte. Zu Gast ist dann Julia Tombansen, Geschäftsführerin von Intab. Wenn ihr zu diesem Thema schon jetzt Fragen habt, dann schickt sie mir ebenfalls gern an hallozukunft@silicon-saxony.de. Ja, und damit sind wir jetzt wirklich am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Ich sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, eure Julia.